Danke, Jesus, dass du Sieger bist und danke, dass wir jetzt schon gemeinsam gute Zeit haben durften mit dir und bei dir. Danke, dass wir alle in dir sind und du in uns. Danke für diese Verheißung. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch die weitere Zeit übernimmst, Heiliger Geist, so wie es recht ist in deinen Augen. Amen. Ja, mir soll es heute mal um ein Wort gehen, was mich auch letztes Jahr sehr bewegt hat, immer wieder. Und zwar ein Wort aus Psalm 46. In manchen Bibeln ist es der Vers 10, in manchen Bibeln ist es der Vers 11, wo es heißt, in der Schlachterübersetzung wohlgemerkt, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und dieses Wort hat mich letztes Jahr immer mal wieder bewegt. Interessanterweise, nachdem es mich immer wieder bewegt hatte, haben mir meine Eltern noch eine Bibelhülle zu Weihnachten geschenkt. Und da steht es in Englisch drauf. Be still and know that I am God. Und es war nochmal so eine kleine Bestätigung in dem Moment, dass das Wort wirklich wichtig war und ich das auch immer wieder so erleben durfte. Ich fange jetzt erstmal mit einer Bibelstelle an, mit der Andreas letzte Woche aufgehört hat. Wir gehen nochmal in Matthäus 6, Verse 7 und 8. Es ist nicht die ganze Stelle, mal ein Teil daraus. Und zwar steht da nochmal, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vieles Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet oder ehe ihr ihn bittet. Also Jesus macht uns ja schon deutlich, dass es nicht um die Menge der Worte geht oder um die Art der Worte, sondern um unsere innere Herzenseinstellung. Und ich persönlich, ich durfte das schon so als Teenager immer mal wieder spüren. Und zwar hatte ich da so, bevor ich abends geschlafen habe, so eine innere Gebetsablauf. Vom Heiligen Geist und seiner Hilfe beim Gebet wusste ich nichts. Also hatte ich so einen Gebetsablauf. Ich habe gedacht, ich bitte jetzt darum, dass er mir meine Sünden vergibt. Ich danke nochmal für den Tag und so weiter. Und so Verschiedenes, was so am Tag war. Aber es war immer wieder das Gleiche. So habe ich das mal von Herzen gebetet und mal habe ich nur immer so die Häkchen dahinter gesetzt, dass ich so schön alles durch hatte und wenn alles durch war, konnte ich dann schön schlafen. Na? Aber seit dieser Zeit und auch seit meinem Jugendalter ist der Herr schon oder der Heilige Geist schon lange bestrebt, dass ich davon wegkomme, sondern dass ich die Zeit vor ihm mir nehme und von ihm höre. Erstens, wie ich beten soll. Erstens, dass es nicht darum geht, oder zweitens, dass es auch nicht darum geht, wie viele Worte ich mache, sondern um die Herzenshingabe dahinter und die Herzenseinstellung dahinter. Und wenn man in der richtigen Herzenshaltung ist, einer Herzenshaltung voll Hunger und Durst nach ihm, dann wird sich das Gebet automatisch verändern. Und ich merke das immer mehr, wie der Herr, auch jetzt noch, wenn ich jetzt früh sage, okay, jetzt gehen wir erst noch mal, wir machen das immer so, meine Frau und ich, dass wir momentan immer nach dem Frühstück uns dann reinteilen. Erst geht der eine beten, dann der andere beten. Und manchmal ist es so, dass wenn man dann hochgeht zum Beten, und dann kommen so Sachen im Kopf, ja, das müsstest du heute machen und das müsstest du heute machen und das müsstest du heute machen. Und dann denkst du schon, ja, wie machen wir es jetzt mit der Gebetszeit? Ja, Ablauf und durch. Und dann der Herr meistens, stopp. Bis hierhin und nicht weiter, so brauchst du mir gar nicht zu kommen. So ungefähr. Und und dann muss man sich wirklich sagen, okay, Herr, nee, du bist Gott im Himmel. Du bestimmst den Tag und du bestimmst natürlich jetzt auch die Zeit, die vor dir ist. Na? Und da merke ich das, dass ich mich dann auch immer wieder demütigen muss unter den Herrn und erstens abspüren soll oder hören soll, was er jetzt für die Gebetszeit vorbereitet hat oder für die Zeit im Wort. Immer hatte ich es so gemacht, da hatte ich noch nie das Wort gelesen, wurde ich aber straff ermahnt, ich soll erst mal das Wort lesen, bevor ich überhaupt komme. Und auf jeden Fall will er das uns zeigen, wie wir das angehen sollen. Und dass es eine Herzenssache ist und dass es ein Ausstrecken nach ihm ist. Na, dass wir voll Hunger und Durst kommen und uns von ihm ganz neu erfüllen lassen. Er will, dass wir wegkommen von irgendwelchen religiösen Abhandlungen oder Programmen oder Überlegungen, wie wir die Sache mit dem Herrn angehen könnten. Er will, dass wir ihm begegnen, und zwar an jedem neuen Tag und jeden Tag auch wieder neu. Ja? Und es kann auch sein, dass der Heilige Geist dich mal in so eine Stille führt, wo du merkst, du sollst jetzt gar nicht reden. Du sollst jetzt stille sein vor dem Herrn. Und du sollst mal warten auf den Herrn. Halten wir das aus? Wenn wir dann auf die Uhr gucken, oh, jetzt noch eine Viertelstunde vergangen, 5 Minuten vergangen, 10 Minuten vergangen, hab doch noch so viel vor. Halten wir das aus? Haben wir den Charakter dafür? Ich fand das super, dass wir hier uns auch dieses Soaking noch genommen haben, um einfach mal vor ihm zu sein. Einfach mal, dass wir mal nichts machen und ihn mal machen lassen. Ne? Das geht ja auch so in die Richtung. Haben wir oder sind wir bereit, den Charakter für Gott zu haben, einfach mal auf ihn zu warten und vor ihm ruhig und stille zu sein? Ne? Dieser Vers in der Schlachter wird ja so übersetzt, geht er los, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will erhaben sein unter den Völkern und ich will erhaben sein auf Erden. Und in der Elberfelder der Psalm 46, Vers 11, ist es in den meisten Verszählungen, da steht dann, lasst ab. Na? Können wir wirklich ruhig sein vor dem Herrn? Können wir in dem Moment, wenn wir vor ihm kommen, auch ablassen von all den Dingen, die uns bewegen, wo wir gestern vielleicht gesagt haben, das muss ich heute machen. Vielleicht sagt der Herr, nö, musst du gar nicht machen. Können wir davon ablassen? Können wir unseren Plan über den Haufen schmeißen, wenn der Herr uns was anderes sagt? Oder können wir diese Zeit der Ruhe vor ihm haben, ne? Und selber auch ruhig sein? Auch wenn verschiedene Dinge uns bewegen, ne? Können wir dieses eigene loslassen? Und können wir auch zu Hause ähnliche Zeiten haben wie hier zur Soaking-Nacht in der Gemeinde? Schaffen wir das? Oder sind wir viel zu überbeschäftigt? Sind wir irgendwo, dass wir alles Mögliche machen wollen selber? Ne? Aber ich merke es bei mir selber. Man soll einfach mal den Herrn machen lassen. Und die vielen verschiedenen Überlegungen und Betätigungen des Tages erst mal hinten anstellen. Und dann abwarten, was der Herr so für den Tag hat und was man dann tun soll oder halt auch nicht tun soll. In dem Vers 10 vorher steht, dass der Herr dort wirkt und dass er menschliche böse Werke zunichte macht. Dort steht im zweiten Teil, dass Gott den Kriegen ein Ende macht, der Bögen zerbricht, der den Speer zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Ne? Und in diese Situation spricht er dann das rein, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ne? Ich mache das alles, nicht ihr. Ne? Lasst mich mal machen. Wer denkt ihr, wer ihr seid, auf gut Deutsch? Ne? Was maßt ihr euch an? Er ist der Herr über Raum und Zeit und alles liegt in seiner Hand. Und niemand kann es mit ihm aufnehmen. Wir haben im Lobpreis vorhin unter anderem gesungen, dass von seinem Thron in dem einen Lied. Ne? Ich habe mir das heute mal kurz bildlich vorgestellt. Wenn man wirklich vor dem König steht und vor dem Thron steht, ne, und sieht diese, ja, erstmal als irdisches Bild jetzt, diese Herrlichkeit und dieses Gold am Thron und die Bediensteten. Und man weiß auch genau, wenn man vor ihm tritt, der hat jetzt alle Macht zu entscheiden, ob man angehört wird oder nicht angehört wird. Oder ob der König den Vorschlag gut findet oder nicht gut findet. Na? Und er hat auch alle Gewalt, dich jetzt ins Gefängnis zu werfen oder halt dich zu befördern, dir einen besseren Job zu geben. Na? Er hat alles in der Hand. Und lasst uns doch mal auch in dieser Ehrfurcht täglich kommen. Na, wir wissen genau, dass der Bibelvers ist vielen bekannt, aus Sprüche 1,7. die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Na? Und hier steht auch, dass wir erst stille sein sollen und erkennen sollen, dass er der Herr ist. Und das hat auch was mit dieser Ehrfurcht zu tun. Na? Und uns werden hier in dem Psalm 46, Vers 11, diese zwei Schritte aufgezeigt. Erstmal müssen wir zur Ruhe kommen. Erstmal müssen wir stille sein. Erstmal müssen wir verstehen, dass wir ohne ihn nichts können und dass wir ganz auf ihn angewiesen sind. Ne? Auch bei mir, ich bin da auch in einem Training, wenn ich mir manchmal so verschiedene Dinge vorstelle für den Tag und merke aber irgendwie, das passt halt nicht. Ne? Ich muss es jetzt anders machen, gerade mit unserem den Sohn. Und wenn es manchmal merkt man das, dass man eigentlich, klar, man hat was geplant, aber manchmal zeigt mir der Herr einfach dran, Zeit mit ihm zu verbringen. Einfach mit dem kleinen Jungen spazieren zu gehen und dass man einfach diese Zeit mit ihm hat. Und auch für meine Frau ist es immer mal wieder wichtig, dass sie Zeit hat für den Haushalt und was er alles dort vorhat. Und da merke ich, musst du einfach mal deine Sachen zurückstellen. Musst du einfach mal sagen, okay, nee, später. Na? Oder vielleicht auch gar nicht. Ne? Was soll's? Wir müssen einfach mal lernen, entspannt zu sein und zu erkennen, was der Herr vorhat. Ne? Und das ist auch dieses Tägliche, dass man das eigene zurückstellt. Denn wir wissen ja zum Beispiel aus dem Neuen Testament, auch aus Galater 2,20 oder anderen Stellen, die Paulus geschrieben hat, nicht länger lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Und Paulus hat auch geschrieben, ich sterbe täglich in einer anderen Stelle. Ne? Also sind wir mehr als Paulus? Nee, garantiert nicht. Ne? Und müssen wir einfach in dieser Haltung in diesen Tag gehen. Ne? Also wenn der Herr uns zeigt, dass wir stille sein sollen, sollten wir doch gehorsam sein. Willst du stattdessen ins Verderben rennen? Nee, will niemand von uns. Ne? Also sind wir lieber ruhig vor ihm und nehmen uns die Zeit, stattdessen wir ins Verderben laufen. Weil was passiert, wenn wir nicht in seinem Willen sind, dann kann es passieren, dass der Feind Anrechte bekommt. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass wie wenn du so vom rechten Weg so abbiegst, so, und dann kommt auf einmal so eine Schlinge und die packt dich am Fuß und zieht dich weg. Und dann ist es vielleicht zu spät. Du merkst es vielleicht gar nicht. Äußerlich ist alles noch dasselbe. Aber irgendwie hat dich der Feind. Und du hörst vielleicht noch eine Stimme aus der Stimme vom Feind. Das ist sehr gefährlich. Also sollten wir in allem dem Herrn gehorsam sein. Und wenn wir merken vom Heiligen Geist, jetzt ist einfach mal dran, ruhig zu sein. Jetzt ist einfach mal eine Zeit, vor ihm zu sein. Dann müssen wir uns die auch nehmen. Dann müssen wir auch gehorsam sein. Und nicht wieder denken, ich wollte doch noch jenes und dieses und Ort und der Haushalt und hier und da. Und, ja. Oder Weihnachtsgeschenke bestellen oder was weiß ich, was jetzt alles so anliegt. Ne? Auch der Jakobus schrieb das so. Ne? Jakobus 1,19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Auch hier werden wir aufgefordert, schneller im Zuhören zu sein als im Reden. Langsam zum Reden zu sein, wohl überlegt zu sein. Aber erstmal müssen wir zuhören. Und das ist, eigentlich erzähle ich mir das auch alles selber. Das ist auch meine persönliche Charakterschule, weil ich ein Mensch bin, der in vertrauten Umgebungen gerne viel redet. Also bei uns zu Hause, ich habe damit zu tun, dass ich nicht zu viel sage und dass ich vor allen Dingen meiner Frau und meinen Kindern zuhöre. Das ist bei mir so schon lange so ein Trainingfeld, das lerne ich gerade und muss da wirklich aufpassen, dass ich auch dieser Bibelstelle gehorsam bin und dass ich auch lerne, auf Gott zu hören und nicht jetzt in meinen Gebeten immer nur dem Herrn die ganze Zeit alles vorzuerzählen, was denn mir so auf dem Herzen brennt. Das ist auch gut, aber wie gesagt, ich soll ja auch auf den Herrn hören und das lerne ich auch gerade. Ne? Im Alten Testament gab es auch jemand, der viel geredet hat mit seinen Freunden, der alles hatte und alles verloren hatte und wo drei Freunde gekommen sind, viele Vorschläge gemacht haben, auch er selbst immer wieder darauf reagiert hat, mit längeren Reden und wo sie sich ausgetauscht haben und wo er die Vorwürfe der Freunde zurückgenommen hat. Wer weiß, von wem ich rede. Hiob, gut, er kennt euch aus, prima. Und sind wir nicht auch so ähnlich? Oder haben wir nicht vielleicht selber auch die Schwäche, dass wir gerne auch mal ein paar mehr Worte machen, wenn man sich austauscht? Und deswegen würde ich gerne mal mit euch ein Stück von Gottes Antwort lesen. Wie ist Gottes Antwort an Hiob? Das hat mich total beeindruckt, wo ich das vor kurzem gelesen habe. Beim Lesen wurde die Ehrfurcht vor dem Herrn größer und immer größer und ich immer kleiner. Wir gehen mal in Hiob 38, ab Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Also er fordert Hiob jetzt heraus. Ich frag dich mal, belehr mich mal, mal sehen, ob du es kannst. Im nächsten Vers: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Nehmt es jetzt mal so auf, als sei es auch an euch gerichtet. Nehmt es mal so auf, als würde Gott das auch zu euch sprechen. Also ich war nicht dabei. Wart ihr dabei? Nee. Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als sich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln und ich ihm eine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach: Bis hierher kommst du und nicht weiter, und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Habe ich noch nicht gemacht. Keine Chance. Kann ich nicht. Ja. Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegel tun und alles steht da wie ein Kleid und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Also meines Wissens hat man im Pazifik ca. 11.000 Meter Tiefe. Auch bis dahin sind wir, denke ich, alle noch nicht gekommen. Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden? Hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du auf die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und die Finsternis, wo ist denn ihre Stätte? So dass du sie in ihr Gebiet bringen könntest und dass dir die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären. Du hast es ja erkannt, denn damals warst du schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Also im Vers 21 fordert er den Hiob ein bisschen heraus und nimmt das sozusagen auf die Schippe. Zur Schöpfung der Erde war Hiob ja noch nicht geboren. Bis du bist zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast die Vorräte des Hagels gesehen. die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht. Wo ist denn der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Der Ostwind, der sich über die Erde zerstreut. Wer furchte der Regenflut einen Wassergraben und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, um regnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung, um hervorzusprießen zu lassen die Triebe des frischen Grases? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Taukropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor und des Himmels Reif, wer hat ihn geboren? Und wenn sich das Wasser wie in einem Stein versteckt hält und die Fläche der Tiefe festgefügt ist, knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnung des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Erhebst du deine Stimme zum Gewölk, sodass der Schwall des Wassers dich bedeckt? Entsendest du Blitze, sodass sie hinfahren und zu dir sagen, hier sind wir. Wer hat Weisheit in den Ibis? Ibis ist das Innere des Menschen. Gelegt, oder wer hat dem Hahn Verstand gegeben? Wer kann in Weisheit die Wolken zählen und die Krüge des Himmels, wer kippt sie um? Wenn das Erdreich hart wird wie gegossenes Metall und Schollen aneinander kleben, erjagst du für die Löwin die Beute und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie sich auf ihren Lagern ducken und im Dickicht auf Lauer sitzen. Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung? Erstmal bis dahin, das war jetzt ein ganzes Stück, was Gott tut, das geht aber auch noch weiter. Auf jeden Fall zeigt Gott erstmal ein ganzes Stück auf, was er schon alles getan hat und was Hiob nicht getan hat. Und was auch wir nicht getan hat. Im Vers 40, im Kapitel 40, Vers 4, sagt Hiob dann, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal im Vers 5, einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, ich will es nicht wieder tun. Wenn man das nochmal so zusammenfasst und so ein bisschen Resümee zieht, ist es ja eigentlich klar. Niemand von uns kann Blitze entsenden. Kapitel 38, ich habe schon falschen Vers aufgeschrieben, 35. Niemand von uns ist bei den Vorratskammern des Schnees gewesen. Manche Kinder würden das vielleicht gerne, aber es ist niemandem gegeben. Oder auch niemand hat der Löwin die Beute erlegt. Keine Chance. Ne? Und niemand von uns kann Vögel fliegen lassen. Das ist das Ende von Kapitel 39. Ne? Die Verse 26 und 27. Schwingt sich Kraft deiner Einsicht der Falke empor, breitet seine Flügel aus für den Südwind. Oder erhebt sich auf deinen Befehl der Geier so hoch und baut in der Höhe sein Nest. Wenn wir solche Worte mit Hilfe des Heiligen Geistes nicht nur lesen, sondern auch richtig aufnehmen, dann werden wir feststellen, wie groß Gott ist und wie klein wir eigentlich sind. Was er alles vermag und was wir nicht vermagen. Ne? Und ja, man weiß dann besser, was man eigentlich alles nicht kann und was er kann. Und ich denke, das bewahrt uns vor Selbstüberhebung oder Stolz und auch vor dem Fall. Und Stolz war ja auch das Problem des Teufels, ne? Dass er gedacht hat, ja, ich bin ja so schön und ich kann ja so gut alles und hat sich selbst überhoben. Aber das alles, was Gott gemacht hat, also eine Erde erschaffen, hat er ja auch nicht, ne? Bei weitem nicht. Hiob erkennt nun im Stille sein und im Fragen den Herrn immer mehr. Der Herr hat dann noch weitere Ausführungen für den Hiob. Über also ich fasse es mal zusammen, über den Behemoth, ein größeres Wildtier, und über den Leviathan im Kapitel 40 und 41, also der Leviathan des Meeres, Ungeheuer. Und ja, im Kapitel 42 antwortet Hiob wieder. Dankeschön, super. Danke. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst, danke dir, und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Jetzt will Hiob Gott fragen und er will von ihm alles wissen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge gesehen. Also Hiob erkennt Gott immer mehr und immer besser. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Also Hiob demütigt sich vor dem Herrn. Hiob ist bereit zu sagen, okay, Herr, du bist größer als ich, wer bin ich denn eigentlich? Und ja, wir wissen ja alle, dass, wie es dann weiterging, dass Hiob dann geheilt wurde, dass er alles zurückbekommen hat, was er hatte, und vor allem, dass er beim Herrn angenommen war. Na? Und genauso sind auch wir, na? Dass wir den Herrn immer besser erkennen können, wie es im zweiten Teil des Verses heißt, haben wir halt erstmal stille zu sein und abzulassen von allem, was uns persönlich bewegt und das ihm zu übergeben. Ne? Das ist, er hat ja den ersten Schritt gesagt, dass wir aufgrund des Verses aus Psalm 46, 10 erstmal stille sein sollen und dann erst im zweiten Schritt anfangen können, Gott zu erkennen. Ne? Und je besser wir Gott erkennen, desto besser können wir ihm auch vertrauen. Denn wenn es doch mal Zeiten von Bedrängnis oder Not gibt, dann merken wir, ob wir ihn wirklich schon ein Stück weit erkannt haben, ob wir ihm vertrauen. Denn wenn wir das nicht haben, dann knicken wir ein. Und dann kann es auch sein, du verlierst oder der Glaube, den du vorher angeblich gehabt hast, war dann kein Glaube und du fällst völlig von Gott ab oder gehst völlig weg. Ne? Und in Schwierigkeiten, da können wir das Wort Gottes hernehmen, da helfen uns auch die Psalmen und können uns leiten lassen vom Heiligen Geist, so wie es dran ist. Wir können das Wort Gottes nehmen, wir können es proklamieren, wir können es auch singen. Ne? Also man kann auch verschiedene Psalmverse, wenn man sie liest und wenn man es mit dem Heiligen Geist liest, dass man da manchmal auch eine Melodie dafür bekommt. Das habe ich auch schon mal erlebt. Und man kann das dann auch singen. Ne? Und das hilft einem, dass unsere Herzenseinstellung, ne, zu der Einstellung sich verändert, so wie Gott sie haben will. Ne? Dass wir in diesen Wüstenzeiten, in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, lernen zu vertrauen. Ne? Wir haben das ja auch vorhin schon gehört, dass Gott seine Kinder prüft. Ne? Und da müssen wir alle, brauchen wir alle sein Wort, wir brauchen ihn, dass wir daran festhalten können. Auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn wir mal in Umständen sind, die uns nicht gefallen. Ne? Dass wir in diesen Wüstenzeiten lernen, eben still zu sein vor dem Herrn und ihn zu erkennen. Ne? Und auch diese Hoffnung zu bewahren, auch wenn es nicht so gut aussieht. Ne? Es ist ja ein Gott der Hoffnung, wird uns im Römer 15 beschrieben. Also wollen auch wir Hoffnung bewahren. Und wir wollen auf dem Felsen Jesus stehen bleiben, auch wenn ein Sturm um uns tobt. Ne? Wir wissen ja aus dem 1. Korinther 3,11, dass es keinen anderen Grund gibt, außer der gelegt ist, Jesus Christus. Und auf diesen Felsen müssen wir stehen bleiben, auch wenn es stürmt. Und da ist halt auch das Fundament, was der Andreas uns letztens erst erwähnt hat, ganz wichtig, dass es fest gebaut ist, dass wir fest darauf stehen können. No? Wir müssen in dieser Festung Gottes sein, um nicht zu wanken, wenn es mal brenzlig wird. Und ohne eben diesen ersten Schritt, wo wir vor Gott stille werden, können wir und zu vertrauen, können wir eben diesen zweiten Schritt nicht gehen, dass wir beginnen, ihn zu erkennen. Ne? Noch einmal, nach der Schlachterübersetzung, Psalm 46, Vers 11, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und der zweite Schritt ist, Gott immer mehr zu erkennen. Mit jedem Tag ein Stück mehr. Und ich habe das jetzt mal so für mich dann formuliert in meiner Vorbereitung, dass wir hier auf der Erde damit anfangen, ihn zu erkennen. Und ich habe auch schon mal den Satz irgendwie verinnerlicht, ich habe ihn aber im Wort Gottes jetzt nicht gefunden, dass wir eine ganze Ewigkeit brauchen werden, ihn zu erkennen. Na, und dass wir hier auf der Erde damit anfangen. Na, und das ist aber ganz wichtig für uns, weil an diesem Anfang der Erkenntnis Gottes, wir täglich wieder immer mehr ein Stück weiter gehen können, liegt für uns dieser Schatz der Ewigkeit. Der ist darin verborgen. Und das betet Jesus in Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und ihn erkennen, das können wir nicht selber. Aber wir können die richtigen Entscheidungen täglich treffen. Also wir können täglich sagen, okay Herr, ich will dich jetzt suchen. Na, und wer sich aufmacht, ihn zu suchen, das hat Jesus versprochen, wird ihn finden. Nach Matthäus 7, Vers 8. Na, und da habe ich dafür aber noch ein stärkeres Wort für suchen gefunden. Es gibt ein Wort, was in der Bibel ganz oft im Alten wie im Neuen Testament vorkommt, und das ist das Wort nachjagen. Na, zum Beispiel sagt Hosea in Kapitel 6, Vers 3a, der erste Teil, so lasst uns ihn erkennen, ja lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. So, und wenn man jetzt das Wort nachjagen mal veranschaulichen will, man kann das ja mal mit einem Rennsport vergleichen oder mit Eisschnellläufern oder was auch immer, wer sich dort betätigen muss. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Eisschnellläufer von der Bahn abweicht, um irgendjemanden im Publikum guten Tag zu sagen unterwegs, wird er nicht gewinnen. So. Und genauso müssen wir auch wir dieses Ziel im Auge behalten, dass wir den Lauf gewinnen. Na, und dass wir das Ziel erreichen. Und dass wir nicht nur das Ziel erreichen, sondern dass wir auch den Preis gewinnen. Ne? Und da motiviert uns Paulus im 1. Korinther 9. das zu tun. Und zwar ab Vers 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft zu, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ne? Also Paulus sagt, seid auf dieses Ziel ausgerichtet, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Trainiert hart dafür und seid auf dieses eine Ziel ausgerichtet. Nachjagen ist auch einseitig. Nachjagen ist nicht so, ja, wir machen heute dies und das und jenes und mal gucken, was der Tag so bringt. Nachsagen ist völlig einseitig auf ein Ziel hin ausgerichtet. Und das Ziel soll unser Herr sein, dass wir ihn erkennen. Denn wir sollen ja der Erkenntnis des Herrn oder der Erkenntnis Gottes nachjagen. Wir sollen erkennen, dass Gott der Herr ist, dass er der Herr ist und nicht wir. Das Gegenteil, wenn wir das nicht tun, beschreibt der Hosea im Kapitel 4, Vers 6, auch wieder der erste Teil, kennt ihr noch von Derek Prinz, der hat es immer wieder geschrieben, mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis. Und dass das nicht passiert, hat der Derek Prinz auch so viele Bücher geschrieben, na, dass das Volk eben der Erkenntnis nachjagen kannst. Also, aber wir haben die Wahl. Ne? Entweder wir jagen dieser Erkenntnis nach, jeden Tag neu, oder wenn wir nachlassen, wir kommen um. Zuerst vielleicht nur geistig, innerlich, vielleicht merkt zuerst mal niemand, aber später auch wird sich das auf alle Bereiche auswirken. Ja? Also sollten wir die Zeiten mit ihm, wo wir ihn in der Stille suchen, na, sollten wir uns nehmen und wir sollten uns dafür entscheiden. Und wir sollten gerade auch diesen Zeiten der Stille vor ihm nachjagen. Das ist ein bisschen eigentlich ein Kontrast. Ne? Eigentlich sollst du stille sein, andererseits sollst du nachjagen. Aber man soll gerade diese Zeiten, die doch so umkämpft sind im Alltag, wirklich diesen Zeiten nachjagen. Und wenn man dann soweit ist, vor ihm ruhig werden und ihn erkennen. Das bedeutet auch, halt dieses Opfer unserer Zeit, was ich vorhin schon sagte, eigene Pläne, eigene Ziele hinten ranzustellen, manche Dinge vielleicht auch ganz wegzulassen. Ne? Okay, also nochmal der Vers zur Wiederholung. Seid nun stille und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, 11a aus der Schlachterübersetzung. Und das bedeutet für uns, dass wir dieses ewige Leben bei Jesus erben. Und ich denke, dass wir das jetzt praktisch umsetzen können, wenn wir uns nochmal eine Zeit der Stille nehmen, wo wir ablassen, wo wir auf ihn schauen, wo wir uns auf ihn fokussieren, wo wir uns auf ihn ausrichten und wo jeder einfach dem Herrn sein Herz hinhalten kann und dem Heiligen Geist hinhalten kann. Und wo jeder hören kann auf den Herrn, was für ihn persönlich vielleicht jetzt wichtig ist oder wo der Herr dir vielleicht was Schönes sagt, wo du ganz erfreut nach Hause gehst. Genau, und da würden wir uns jetzt mal noch 10 Minuten ungefähr nehmen. Jens, kannst du vielleicht was einspielen, ein bisschen Soaking-Musik oder so? Das wäre schön, genau. Ich beende dann noch mit dem Gebet. Ja, danke, Herr, dass du uns hilfst. Dass du uns hilfst, dich immer besser zu erkennen, wenn wir dich suchen. Wenn wir darauf aus sind, dich immer besser zu erkennen. Wenn das unser Hauptziel ist. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du jetzt an uns wirkst. Dass du im Gottesdienst an uns arbeitest, an unseren Herzen. Dass du uns immer näher zu dir hinbringst. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in unseren Herzen wirkst, dass wir vor allem dir nahe sind und hören, was du möchtest. Und so legen wir dir jetzt auch die weitere Zeit hin. Legen dir Zeit jetzt auch hin, wo wir noch zusammen sind. Führe du, leite du uns, Herr. Und führe uns auch in behütete Heimwege, wenn es soweit ist. Legen dir alles hin und danke, dass du alles in der Hand hast, Jesus. Amen.